Willkommen zu einer ganz besonderen Folge Ungefiltert. Heute haben Ansgar und ich jemanden eingeladen, der wahrscheinlich mehr über Fußball weiß als ChatGPT, Transfermarkt.de und 11 Freunde zusammen. Und das seit Jahrzehnten mit einer Stimme, die man auf jeden Fall immer wieder erkennt. Anzeigler, Moderator, Journalist, Stadionsprecher, Musikmacher, Buchautor und vor allem Fußballromantiker.
Und mein Freund.
Ja, gut. Herzlich willkommen an. Bei dir an, Moderator.
Hallo.
Gehst du da mit?
Also mit ChatGPT ist keine große Kunst. Ich habe neulich mal ChatGPT aus dienstlichen Gründen gefragt, welche Spieler bislang bei Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach spielten. Und unter anderem wurde da Johan Miku genannt und Frank Mill. Und so habe ich gedacht, okay, da gehört jetzt nicht. Also das ist jetzt, das hinterfrage ich mal kritisch. Nein, aber sehr schmeichelhaft. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Also wenn du dich jemandem vorstellen müsstest, der jetzt nicht unbedingt weiß, was du machst, wie würde das klingen?
Interessant. Also dann würde ich auf jeden Fall nicht bei Wikipedia gucken, weil bei Wikipedia steht unter anderem auch noch, ich sei Sänger, weil ich mal bei so einem Vereinssong mitgesungen habe. Das ist dann immer scheiße, wenn ich irgendwo auf die Bühne gehe und ich sage, oder ich werde angekündigt. Ja. Ich sage immer, ja, pass auf, sag nicht, ich sei Sänger und so. Dann echt manchmal 30 Sekunden später kommt einer auf die Bühne, er ist Sänger. Ja. Und dann sack ich immer zusammen. Also ich bin eigentlich Moderator und Autor, sage ich immer.
Okay, alles klar. Und seit jetzt 24 Jahren Stadionsprecher beim SV Werder Bremen. Du hast nächstes Jahr deinen 25. Genau. Was erwartest du von Werder Bremen? Du kannst jetzt schon mal richtig einen raushauen.
Och, also es ist so, dass wir, glaube ich, einen spannenden Kader zusammen haben durch die Leute, die jetzt so last minute noch gekommen sind. Einen Trainer haben, der sehr viel aus jungen Spielern rausholt. Also wir haben so viele junge Spieler eingesetzt wie seit Jahren nicht und die sind auch alle gut.
Ja.
Also es ist im Moment gerade eine sehr angenehme Stimmung in Bremen und sehr gute.
Auch sehr spannend gerade, ja. Ne? Durch Horst Steffen.
Ja.
Aber sag mal, du kennst ja Horst Steffen noch viel länger als ich. Also Ansgar, mit Horst Steffen ist deutscher A-Jugendmeister geworden.
Ja, lange her, 1987 war das. Ja. Bayer 05 war damals noch wer. 85 haben sie gerade die Bayern geschlagen, im Pokalfinale übrigens.
Ja, ja, genau.
Da kam ich gerade zum Club, wie gesagt, in der A-Jugend. Die holten damals Marcel Wilicek. Das war der Spieler, der U16-Nationalspieler. Der kam gerade aus China wieder, hatte den goldenen Schuh dort erobert, gewonnen, ja. Wie auch immer, weil er die meisten Tore erzielt hat. Also den wollten alle haben, aber er kam damals zu Bayer 05 Uerdingen. Wie gesagt, der Rest ist legendär und Geschichte bei ihm. Aber zurück zu Horst Steffen. Ich bin mit dem wirklich 2 Jahre mit dem Fahrrad wieder zum Training gefahren. Was ein Mensch.
Ja.
So viel Ehrgeiz, was eine Familie. Also ich feiere die Familie Steffen.
Das Irre ist, dass das alle sagen. Ich habe noch nicht einen Menschen ein negatives Wort über Horst Steffen reden hören. Also jeder, der mit dem irgendwann mal zu tun hat, sagt, das ist so ein guter Mensch und so ein guter Typ. Und wenn du die Spieler siehst, was die in kürzester Zeit für ein enges Verhältnis zu dem haben, weil der einfach auch das und in Bremen sagen ganz viele Spieler jetzt schon, der ist wie so ein Vater. Der ist echt wie so ein Vater.
Also das ist ja das Witzige. Also ich habe ja nie so hoch gespielt, also ich habe es ja nur bis zur Oberliga geschafft, aber ich habe 2024 war ich im Trainingslager bei SV Elversberg und habe da Social Media Produktion gemacht und habe da auch meine erste Berührung gehabt mit Horst Steffen. Und Horst Steffen ist eigentlich der Grund, warum ich jetzt erzähle, ich war bei Liverpool, ich war bei Kopenhagen, ich war bei Olympique Marseille im Trainingslager, aber die sympathischsten waren wirklich SV Elversberg und das hatte ganz viel mit Horst Steffen zu tun.
Grüße mal eben an euren Podcast und meinen Podcast-Kollegen Tommy Schmidt, der den aus Gladbach kennt. Tommy Schmidt hat mal bei Gladbach in der Presseabteilung hospitiert oder volontiert oder was auch immer und er hat erzählt, die haben sich früher immer alle gestritten, die haben halt immer so Spielberichte gemacht über die U-Mannschaften und er sagt, die haben sich immer gestritten, wer zu Horst Steffen darf, weil der so nett war und es hat so viel Spaß gemacht, mit dem zu reden.
Das kann dir aber auch, natürlich kann dir das auch zum Verhängnis werden, oder? Ansgar, du als Spieler.
Nein,
oder,
weil...
Ne, ich frage mal anders. Was hätte Arne Zeigler jetzt gesagt? Ansgar Brinkmann als Spieler mit so einem netten Trainer?
Nein, das ist es. Sorry, dass ich da... Das ist einfach erst fachlich auch überragend.
Absolut.
Also was er den Jungs sagt. Also er ist einfach ein Trainer, er macht das Kollektiv besser und ist in der Lage, einzelne Spieler ans Limit zu bringen. Das kriegen, behaupte ich, nur mal ganz wenige Trainer hin und ich hatte 39.
Ja.
Ich würde von, ohne jetzt Ansgar beim Training zugeschaut zu haben damals, aber ich kenne ihn inzwischen auch ganz gut. Ja. Und ich glaube, dass Ansgar jemand ist, der mit keinem Trainer Probleme hat, der menschlich für ihn greifbar ist. Und ich glaube, dass Ansgar sehr, sehr viele gute Dinge erlebt hat mit Trainern, die er menschlich akzeptiert hat. Und wo er einfach gemerkt hat, ey, der ist geradeaus. Und das hast du mal rausgestellt.
Du musst dazu wissen, Arndt, ich stelle die Frage in jedem Podcast, ja, weil ich immer noch herausfinden will, wer Ansgar Brinkmann damals gezähmt hätte. Und Ansgar sagt, sitzt ja bei mir im Podcast und sagt, keiner.
Nee, würde ich auch sagen. Der Kloppo hat das mal gut formuliert. Der hat gesagt, ich hätte es genauso probieren wollen wie alle anderen auch.
Ja.
Aber Klopp hat dann auch gesagt, das haben ja vor mir schon 39 Trainer versucht und seitdem Klopps und haben es alle nicht hinbekommen. Aber alles hat seine Zeit, meine Sauerei. Kommen wir zurück zu Steffen. Also das ist ein Glücksfall für Werder Bremen, weil gerade in der heutigen Zeit, die ticken ja alle anders heute. Die sind ja, wie ich finde, viel sensibler noch wie zu meiner Zeit. Da gab es doch ganz andere Hierarchien. Und deswegen passt Horst Steffen, obwohl er ja der älteste Trainer der Bundesliga ist, ganz gut in diese aktuelle Zeit.
Hm. Wenn du mir noch einen Nachtrag erlaubst, ich würde auch sagen, wenn du sagst gezähmt, ich glaube, richtige Vollblutfußballer kannst du und solltest du auch nicht zähmen.
Stimmt, also, ja, wir haben
Ibrahimovic gezähmt. Ja. Also, und er ist ja so ein bisschen Ibrahimovic. Ja,
du weniger. Also sportlich bin ich so weit weg von diesem Menschen wie die Erde vom Jupiter, aber
ja, aber was tickt ihr ähnlich? Vielleicht.
Wer weiß, ja.
Aber euch beide, woher kennt ihr euch, beziehungsweise saudumme Frage, also ich versuche sie anders zu stellen. Wo war so der erste Kontakt und wo habt ihr selber gemerkt, ich mag den Arndt und ich mag den Ansgar?
Ich bin gespannt, was Arndt sagt. Aber ich weiß noch, dass Joachim Schut, der ist für die Bild-Zeitung unterwegs in Sachen Sport, der hat mich damals angerufen und hat gesagt, Ansgar, da ist einer in Bremen, der Arndt Zeigler. Ich sag, wer? Ja, Arndt Zeigler. Ich sag, was macht der? Ja, in seinem Wohnzimmer macht der macht das ganz anders wie alle anderen. Ne? Und da habe ich gesagt, ja, erklär mir das mal. Und dann hat er zu mir wirklich wortwörtlich gesagt, so richtig kann man das nicht erklären. Das musst du dir mal angucken.
Ja.
Und dann hat er mich auch gefragt, weil er schon Kontakt hatte zum Arndt Zeigler. Kannst du das vorstellen, da mal hinzufahren? Ich sage, ja, ich guck mir das mal an. Das war so das erste Mal, wo ich von Arndt Zeigler gehört habe. Ja. Und dann hat es nicht mehr lange gedauert. Dank Arndt, da durfte ich tatsächlich dann nach Bremen fahren.
Genau, und ich habe dir jetzt gerade ein Bild geschickt, das war aus der Sendung oder vom Tag der Sendung von, ich glaube, 2008 oder so.
Okay.
Meine Sendung gibt es ja 2007, 18 Jahre und er war vor 17 Jahren bei mir. Und ich weiß gar nicht mehr, das liegt aber, glaube ich, noch, das war eine richtige offizielle Anfrage über meine Redaktion. Hast du vor 17 Jahren noch irgendwo gespielt?
Ich war gerade fertig mit Fußball, genau. 2007 habe ich meine Karriere beendet. Aber fand ich total spannend, bin dann da hingefahren und hatte ja auch schon bis zum 20 Jahre war ich Fußballprofi.
Ja.
War auch schon ein bisschen unterwegs und mal eingeladen so. Aber es war wirklich bei ihm private zu Hause. Und da war so ein Raum, wie heute quasi noch.
Ja.
Da stand ein paar Kameras. Das war und dachte, okay, hier ist diese Sendung.
Und ich weiß auch noch, Ansgar, ich weiß gar nicht, ob du das so auch so siehst, dass du damals noch echt sehr vorsichtig warst mit Medien. Also du kamst da rein und hast gesagt, darüber will ich nicht reden. Und wenn ihr mich über Alkohol fragt, gehe ich sofort raus und bin weg. Und solche Sachen, da hast du überhaupt keinen Bock gehabt, darüber zu reden.
Das stimmt, weil die Medien ja normalerweise immer nur das Haar und Suppe suchen.
Ja, klar.
So, und ich meine, hier sitzt, wenn Arndt Zeigler, also ist für mich persönlich Fußballkultur auf zwei Beinen aus Bremen.
Ja.
Das muss man mal festhalten. Und er war der Erste, der eine ganz andere Sichtweise auf den Fußball gebracht hat. Das war ja auch für mich neu. Also ich habe auch, als ich dann nach Hause gefahren bin, habe ich wirklich gesagt, okay, was war das heute Abend? Das war ja anders als alles andere, was ich bis dato erlebt hatte.
Ja.
Ja. Aber vielleicht können wir das Bild irgendwie mal zeigen, rund um einen Podcast herum, in Social Media oder so. Es gibt ein sehr, wie gesagt, sehr, sehr schönes, ganz altes Bild von uns beiden von dem Tag.
Sehr gerne, sehr gerne. Aber das ist natürlich die mega Überleitung und ich bin mir total sicher, dass du das schon tausendmal erklärt hast. Ich hatte aber keine Lust zu recherchieren. Wie ist das eigentlich gekommen, dass du zu Hause, den Satz weißt du selber, wie er zu Ende geht?
Ja, das ist eine Geschichte, die ich total gerne erzähle. Die habe ich schon öfter erzählt, aber ich mag die sehr.
Okay.
Es ist so gewesen. Ich bin 2007 geschieden worden. Und ich hatte einen Sohn, der ist jetzt groß, der war damals aber 6 Jahre alt und der hat bei Werder in der Jugend gespielt. Und wie das so ist, wenn man sich auseinander dividiert, muss man regeln, wie geht man mit den Kindern um, wer sieht wen, wie oft und so weiter. Und ich habe meinem Sohn versprochen, pass mal auf, alles, was mit Fußball zu tun hat, machen wir.
Ja.
Ich gehe mit dir zum Training, ich gehe mit dir zu den Spielen. Den Draht werden wir immer haben und dann gucken wir, wie sich das entwickelt und wie oft wir uns sehen können. Und aber das machst du immer alles mit mir und ich bin immer für dich da. Und dann kam genau da das Angebot vom WDR, diese Sendung zu machen. Im Übrigen auch entstanden dadurch, dass ein Redakteur mich aus dem Radio kannte. Ich habe ja schon Radiobeiträge schon viel länger gemacht. Christian Wagner, leider schon verstorben, sehr, sehr lieber und guter Typ, der die Idee hatte, dann in einem Karibikurlaub, hat er eine Sendung gesehen auf irgendeinem englischen Sender, wo einfach Fußballfans sich über Fußball unterhalten haben. Und dann hatte der WDR eine Sendung, die hieß damals auch schon Sport im Westen, und die hat lief spät abends und hatte irgendwann fast keine Zuschauer mehr. Und dann wurde quasi gesagt, okay, wir müssen jetzt entweder ganz viele an dieser Sendung machen oder aber wir machen was ganz anderes. Dann hat der Redakteur, das dem damaligen Sportchef Steffen Simon, mit dem ich sehr, also dem ich sehr viel zu verdanken habe, vorgestellt und hat gesagt, pass mal auf, wir können entweder Sport im Westen weitermachen oder ich habe da so einen Typen, der wohnt in Bremen, den kann ich mal fragen, ob der nicht Bock hat, eine Sendung zu machen. Und dann hat Steffen Simon gesagt, okay, ich fahre mal nach Bremen, ich spreche mal mit dem. Und dann ist Steffen Simon in den Zug gestiegen nach Bremen und wir haben uns in einem Café getroffen und er hat gesagt, pass mal auf, wir können hier eine Sendung machen, die kriegt deinen Namen und das sollte am Anfang eine Call-In-Sendung werden, wo ich mit Fans telefoniere.
Okay.
Und ich habe auch von vornherein gesagt, ey, aber wenn wir so ein tolles Archiv haben, lass uns doch mal gucken, was wir für Sachen zeigen können auch in der Sendung und so. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt, dass es immer weniger eine Call-In-Sendung war, weil sich auch rausgestellt hat, das lief sich so ein bisschen tot. Irgendwann hast du die gleichen Themen gehabt, da musstest du jede Woche über Bayern reden. Ja, sind sie jetzt schon durch oder?
Ja, genau.
Und die Leute, die angerufen haben, waren auch immer irgendwie ähnlich. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen die Sendung weiter, aber wir verlagern die Gewichtung total. Und es wird viel mehr eine Sendung über Fußballnostalgie und über Fankultur und über alles Mögliche. Hat sich dann auch in den letzten Jahren nochmal viel getan, dass wir jetzt viel mehr über kleine Vereine machen, über Regionalliga West und über Dorfvereine und über das Kaktor des Monats, wo du dann immer bei irgendeinem ganz kleinen Verein zu Gast bist, der sich den Loch im Bauch freut, dass der DDR kommt. Und so ist die Sendung immer liebevoller und kleinteiliger geworden. Und der, wie gesagt, Steffen Simon hat mir, der damals überhaupt keine Fernseherfahrung hatte, eine eigene Sendung gegeben. Und ich sollte sagen, das ist ein Gesetz. Das ist ja gut. Die meinen Namen trägt und wo ich quasi eine Spielwiese hatte zu machen, was ich will. Und genau, jetzt kommen wir nochmal drauf, warum die aus meiner Wohnung kommt. Ich hatte also meinem Sohn versprochen, Fußball machen wir beide. Und dann kommt Steffen Simon und sagt, pass mal auf, wir machen eine Sendung, die kriegst du jede Woche, dann kriegst du eine eigene Sendung aus Köln. Und dann war mir klar, okay, dann muss ich am Samstag im Zug steigen nach Köln, bin den ganzen Sonntag bis Montag früh in Köln und fahre dann wieder nach Bremen. Habe ich ihm gesagt, kann ich nie machen. Ich habe meinem Sohn, der 6 Jahre alt ist, gerade versprochen, dass ich das alles mit ihm unternehme. Und dann hat er keine 10 Sekunden überlegen gesagt, okay, dann kommen wir zu dir, dann machen wir die Sendung in Bremen.
Geil.
Und das war der Ursprung. Dann wurde am Anfang überlegt, ob wir jede Woche einen Ü-Wagen vorm Haus haben. Und dann hat er gesagt, nee, komm, wir legen eine Leitung in deine Wohnung. Und auch eine Geschichte, die ich mal gerne erzähle. Das war die Wohnung, da bin ich dann ja gerade wegen meiner Trennung gerade reingezogen. Und ich war dann noch im Urlaub, dann hat der WDR angefangen, da alles umzubauen. Und dann war es so, dass ein Kollege von mir von Radio Bremen in derselben Straße wohnte, um die Ecke. Und der mir dann irgendwann in den Urlaub ein Foto geschickt hat, wo die Straße auf 200 Meter aufgerissen war und irgendwie so ein 30 Meter Sattelschlepper vorm Haus stand und mir einfach noch schrieb, jetzt übertreibst du es aber. Boah.
Geil. Ja, sehr geil.
Ja.
Stark. Also das ist wirklich eine tolle Geschichte und vor allem aber auch zu der Zeit auch mutig, ne?
Total mutig. Den
Typen aus Bremen einfach eine Sendung zu geben und dem eine Leitung zu legen.
Wir haben auf den Punkt. Das war sehr, sehr mutig, weil das war ja wirklich eine ganz andere Sichtweise auf Fußball. Wir haben ja jedes Wochenende Statistiken, ja. Tor, keine Ahnung, Vorlagen, was macht Bayern, was du gerade. Und dann kommt jemand und erzählt uns mal Dinge von Fans, die zum Stadion fahren, was passiert da alles, von irgendwelchen Zeugwarten, die auch noch den Rasen mähen oder etc. Also das war neu.
Absolut, die, ja.
Es gab auch noch eine sehr heikle Situation, weil wir eine anfangs eine Programmdirektorin hatten, die überhaupt nicht auf Fußball steht.
Ja, ist immer schön.
Irgendwann war es so, jetzt muss ich jetzt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, irgendwann wollte die ARD ja eine große Sonntagssportschau machen, als es anfing mit den Sonntagsspielen, dass es immer mehr wurde. Und dann haben die aber irgendwann gemerkt, sonntagsabends ist aber Anne Will, die können wir da nicht wegnehmen, die Sendung, eigentlich haben wir da keinen Sendeplatz. Also müssen wir die Sendung in den dritten Programm machen und dann hieß es mit WDR aber, okay, dann haben wir ja aber 2 Sendungen, weil wir haben da ja schon Zeigler und da müssen wir noch eine Sportsendung und 2 Sendungen ist eigentlich zu viel. Und dann waren wir jahrelang immer so ein bisschen bedroht, dass die Sendung eingestellt wird und haben aber in der Zeit uns wirklich eine große Fangemeinde, gerade online, was bei WDR im Alterssegment sehr wichtig ist, dass man ja jüngere Leute hat, die auch online interagieren und so weiter. Und dann haben wir, dann war es ja immer mal so, dass man nicht wusste, wo landen die Fußballrechte, welche Sender dürfen übertragen, darf die ARD überhaupt noch Bundesliga zeigen. Und dann ist es aber mittlerweile, glaube ich, so, dass ich glaube, dass die Sendung auch ganz ohne Bundesliga funktionieren würde. Also da würden wir halt andere Sachen machen oder ältere Sachen oder so. Also am Anfang haben wir immer noch die aktuellen Bundesligaspiele drin gehabt, die brauchen wir jetzt nicht mehr machen, weil es dafür die Sportschau gibt vor meiner Sendung.
Ja.
Und jetzt haben wir eine Sendung, wo wir wirklich anders als früher, wie gesagt, ganz viel bei kleinen Vereinen sind, ganz viel bei ehemaligen Spielern zu Hause, die schon fast vergessen waren oder dann schicken uns die Leute Geschichten und sagen, ich habe in meiner Kindheit das und das gesehen, gibt's das in irgendeinem Archiv und dann macht das total Spaß nachzugucken.
Ja, das vielleicht.
Ist die Sendung irgendwo.
Ja,
also,
geil.
Ja. So haben wir unser Biotop gefunden.
Ja. Genau, und sehr viel Skurriles, also ne, das ist, also was da immer rausgesucht, was der da rausfällt.
Aber ja. Entschuldige, noch was ganz Wichtiges, weil du ja gefragt hast, Ansgar und ich, wir waren dann so latent in Kontakt und ich glaube, wir haben beide gemerkt, dass wir uns mögen.
Ja.
Und wir haben beide gemerkt, dass wir, obwohl ich nie Fußballer war, jedenfalls kein guter, einen sehr ähnlichen Blick auf den Fußball habe, obwohl wir völlig aus unterschiedlichen Ecken kommen, aber wir haben uns machen die gleichen Sachen Spaß,
ja,
und wir haben die gleichen Prioritäten bei Fußball, was uns Spaß macht und warum. Und ich weiß, Ansgar hat lange Zeit mal immer diese T-Shirts gehabt, die Straße holt sich den Fußball zurück und so weiter. Und bei mir ist es eigentlich auch so, dass das hat sich aber auch erst in den letzten 10 Jahren so entwickelt und die Sette gibt es seit 18.
Es ist naiv, aber wir bewahren uns einfach ein paar Dinge, auch wenn es naiv ist.
Dass wir uns immer überlegen,
das zeichnet euch aus.
Aber was muss eigentlich passieren, damit der Fußball uns weiter Spaß macht? Ja. Ne? Weil es geht uns immer mehr verloren und es ist alles irgendwie immer schwieriger und so. Und Ansgar hat seine Dinge und ich habe meine Dinge und wir haben eine ganz große Schnittmenge, was wir am Fußball mögen.
Boah, das ist auch so ein Thema, boah, da könnte man, glaube ich, sogar einen eigenen Podcast zu machen, ne? Weil jeder, der so in diesem Fußballbusiness unterwegs ist, sagt immer das Gleiche. So, das, ich weiß nicht, ob das für dich hat das auch so diesen Zauber wahrscheinlich verloren. Fühlt sich das ab und zu auch an wie Arbeit? Also ich bin da ganz ehrlich, ich bin ja auch überall unterwegs und manchmal denke ich mir auch, boah, heute ist aber so, ja, so sehr ich den Fußball liebe, heute ist das Arbeit.
Wir sitzen hier in der Garderobe.
Heute zum Beispiel.
In Menden, wo ich heute
auch so, ja,
genau. Genau.
Ja.
Wir sitzen in meiner Garderobe.
Wunderschöne Location. Wir waren ja
totale Wilhelmshöhe in Menden, sehr schöne Halle. Ja. Und ich werde, genau das ist ein großes Thema meines Auftritts, dass ich immer sage, ey Leute, als Kinder werden wir Fußballfans.
Ja.
Und wir sind aber alle, als wir Kinder waren, der Fußball war viel spannender, es gab unterschiedliche deutsche Meister jedes Jahr. Ich erzähle immer gerne, dass als ich Kind war, gab es das Kicker-Sonderheft, da haben Prominente getippt, der Meister wird. Und da wurden 7 verschiedene Mannschaften genannt.
Ja.
Ne? Oder in meinen ersten 4 Jahren als Fan gab es 4 verschiedene deutsche Meister. Da war Köln-Meister, Gladbach-Meister, Bayern-Meister, HSV-Meister.
Ja.
Glaube ich, oder so ungefähr.
Du warst 65er Baujahr, ne?
Ja, genau. Und also Ansgar und ich, Entschuldigung, ähnliche Generation.
Ja.
Und wie gesagt, und früher musstest du keine 5 Abos abschließen, um Fußball zu gucken.
Genau.
Und es gab keine Club-WM und keine WM mit 48 Mannschaften und all der ganze Quatsch, der immer weiter aufgeblasen wird, aber der so an uns vorbeigeht. Also wir brauchen das ja nicht.
Ja.
Ne? Und das ist, glaube ich, ein großes Thema, dass wir alle uns eigentlich im Fußball unsere Nische suchen müssen. Was ist es überhaupt, was uns Spaß macht? Die Spannung jedes Jahr, wer wird deutscher Meister, haben wir nicht mehr.
Nee, das stimmt.
Uns haben Spieler geprägt wie Johann Cruyff, der mal gesagt hat, 74 oder FIFA, ich spiele nicht, weil ich habe mein Wort gegeben bei Puma, mein Wort, also diese alte Schule noch.
Wahnsinn, ne?
Also, da hat die FIFA bedeutet, haben sagen, diese Plattform, die ganze Welt guckt zu, du willst nicht spielen bei der WM, okay, tschüss. Aber Johann Cruyff, da haben sie damals gesagt, weil der halt top war bei Ajax Amsterdam, 72, also 74 immer die Europa League gewonnen hat, zum besten Spieler mal gewählt wurde, den wollten sie dabei haben. Und nur mal so eine Story, wo ich dabei aus. Dann hat der Folgendes gesagt. Dann haben der holländische Verband hat gesagt, wir haben aber nur mal einen Vertrag mit Adidas. Mhm. Und dann hat der gesagt, ja, aber dann spiele ich nicht. Und dieser Mann, ich bin mir sicher, ich meine, der hat ja später, Pep Guardiola hat gesagt, die Kathedrale hatte Johann Cruyff aufgebaut in Barcelona, wir dürfen sie nur verwalten. Das war ein Freigeist, ein überragender Fußballer. Und der hat nochmal zurück zu 74, was ich so feier, wenn du dir das Foto anguckst, wie er dann Franz Beckenbauer, die beiden Kapitäne, sich die Hand geben. Und
Cruyff hat zwei Streiber. Das war der Deal. Die haben aber ein Trikot geschneidert für ihn mit 2 Streifen.
Oh, warte, ganz kurz. Ich habe den SC Fair mal in die Knie gezwungen, er die FIFA. Aber allein das aus dieser Zeit kommen wir. So.
Wahnsinn, Wahnsinn. Aber das ist eine sehr, sehr gute Überleitung, weil wenn es um Sprüche geht, ist dir schon mal irgendwas in der Sendung oder im Stadion rausgerutscht, wo du sagst, boah, Alter, das hätte ich mir aber auch echt sparen können?
Oh ja, also nicht mal rausgerutscht. Es ist so, dass ich am Anfang sehr viel mehr schadenfroh war zum Beispiel. Bin ich heute nicht mehr.
Okay.
Also ich war, glaube ich, am Anfang habe sehr viel mehr Häme gehabt gegen irgendwelche Leute, die ich nicht mochte. Oder
Ich weiß noch,
dass ich zum Beispiel, wenn Werder früher gegen die Bayern gespielt hat oder so, wir waren ja 99 Pokalsieger im Finale gegen die Bayern, wo die Bayern dann ein paar Tage später gegen Manchester United im Champions-League-Finale auch noch verloren haben. Dieses legendäre Spiel. Vorher war das, genau, anders. Nee, egal. Also auf jeden Fall im nächsten Bundesligaspiel, als die Bayern nach Bremen kamen, hatte ich ein Foto von dem weinenden Carsten Janka aus Camp Nou. Ich habe das in die Kamera gehalten und die ganze Kurve ist durchgedreht und hat gejohlt. Und dann, währenddessen liefen die beiden hinter mir auf dem Platz und ich sah, wie die solche Gesichter hatten.
Ja.
Und das würde ich heute nie mehr machen. Also nicht, weil ich feige bin oder so, sondern weil ich denke, ey, das sind Sportler. Ich kann mich heute eher reinversetzen, wie scheiße das gewesen sein muss, dieses Finale zu verlieren.
Ja.
Und habe heute eher Mitgefühl mit den Spielern, die das erlitten haben, als dass ich mich über irgendwelchen Spieler lustig machen würde.
Ja.
Aber interessant ist auch Lemke und die Hoeneß, wie die aufeinander losgegangen sind zu dieser Zeit.
Wahnsinn, ne?
Machen sie heute auch nicht mehr so. Ist alles politisch ein bisschen korrekter geworden. Ja. Aber damals war es auch im sportlichen Sinne. Also sie haben sich jetzt auch nicht wirklich gehasst, ne? Aber ich kann das gut nachvollziehen, was Andi gerade sagt, weil ich die Zeit da miterlebt habe. Das war schon oft dann aggressiver. Also wenn die Bayern nach Bremen kamen, also so, hast das war kein Spaß.
Ja. Hast du Jan Wouters gehabt und solche Leute und Sören Lerby als Spieler und so, da, die haben wirklich alle vorher Blut getrunken. Und das war wirklich der Hockey. Und dann wurde auch, wenn du Lattek auf der Bank hattest und Hoeneß daneben, also das war so eine Hass.
Aber das ist schon Aura dann auch, ne? Hoeneß und Lattek nebeneinander.
Ja.
Aber weil du vorher, da warst du ja auch noch ein bisschen jünger, ne?
Ja. Aber na gut, die 80er, da war ich auch schon 20, ne? Und dann, das war so meine Zeit, da war ich dann irgendwann jung beim Radio und so. Das waren halt diese ewigen Duelle Werder gegen Bayern damals. Ja. Meistens haben die Bayern gewonnen und haben uns wirklich lang gemacht in Bremen. Aber es ist schön, dass Ansgar, dass du Johann Cruyff erwähnst, weil ich glaube, auch das verbindet uns. Dass ich meine, du warst wahrscheinlich auch zu jung, um Johann Cruyff wirklich noch richtig damals spielen zu sehen. Das kennen wir alles aus Videos von später. Aber solche Typen, ich habe vorhin schon Ibrahimovic zitiert und Johann Cruyff, ich habe jetzt, muss ich aber erzählen, einen sehr, sehr guten Freund, der bald Geburtstag hat, der mir erzählt, einer seiner besten Freunde ist mit dem Bruder von Eric Cantona befreundet.
Ach.
Und der könnte wohl arrangieren, dass ich Eric Cantona mal in Marseille treffe und wir irgendwie ein paar Sachen zusammen aufnehmen. Und ich denke, ey,
wäre es mega.
Cantona zu treffen. Also es gibt so Leute, da bin ich Fanboy. Da wäre der Ansgar, glaube ich, auch Fanboy.
Cantona, großes Kino. Also würde ich Eintritt für bezahlen.
Wie gern hätte ich George Best noch getroffen?
Cantona, George Best, das sind natürlich auch
Zeit. Pelé
mal krach offen.
Ja.
Maradona, Pelé. Aber nochmal Johann Cruyff, also das war die erste WM, die ich richtig wahrgenommen habe. 74, da war ich 5. Ich habe das tatsächlich wahrgenommen, fußballerisch, weil das war ja ein Event. Ich meine, damals gab es so zwei Programme, wissen wir alle. Ich komme aus einer sportbegeisterten Familie, bin jetzt kein Langmann. Aber auf jeden Fall dieser Johann Cruyff, ich habe auch zu meiner Mama gesagt, Mama, wann spielen die Holländer?
Ja.
Hat sie immer gesagt, ja, aber Ansgar, du weißt schon, die sind Deutschland. Ich sage, ja, Mama, Breitner, Beckenbauer, die liebe ich auch alle. Aber dieser Cruyff, er spielt anders.
Ja, es war ein schöner Fußballer, ja, genau.
Und aus der Zeit kommen wir.
Wie ist das dann bei dir gekommen? Wie bist du denn Stadionsprecher in Bremen geworden?
Jo, das passiert.
Auch eine Geschichte, die legendär ist. Also es ist so, ich habe angefangen, die Stadionzeitung zu verteilen. Da war ich 12 oder so. Und ich bin Werder-Fan seit den 70ern. Also meine erste Werder-Saison war die letzte Saison von Horst-Dieter Höttges als Spieler noch.
Ach du Scheiße.
Und Dieter Rodenski hat gespielt.
Ja.
Herr Rönnfried war ein super Spieler, den heute kaum noch jemand kennt. Und Werder war immer abstiegsbedroht. Und ich habe erst noch so den Puls gehabt, eigentlich ist Bayern München so die beste Mannschaft. Und die waren damals dreimal hintereinander Europacup-Sieger, also jetzt heute Champions League. Und hatte Beckenbauer und Müller und Meier und so weiter. Und dann habe ich aber bei Werder gemerkt, ich wohnte in so einem Vorort von Bremen, das packt dich viel mehr. Dieser ständige Überlebenskampf und dieses ständige Stadion, 12.000 Zuschauer, nicht überdacht, Stadion baufällig. Und die Mannschaft strampelt sich ab jedes Jahr, um nicht abzusteigen. Und das hat mich total berührt. Und dann ist es so gewesen, ich war erst Fan, dann habe ich die Stadionzeitung verteilt, dadurch habe ich dann so einen Ausweis gekriegt, wo du bei jedem Spiel freien Eintritt hattest.
Cool,
und bin mit dem Rad zum Training gefahren, eine Stunde, um mir Autogramme zu holen, das ganze Palette, ganze Klassiker. Und damals war es schon so, wir durften dann mit diesem Ausweis immer auf den Sitzplatz. Okay, hätte ich mir nie leisten können.
Ja.
Oder haben wir so einen Sitzplatz gehabt, aber hattest du so einen Balken im Rücken, deswegen war der nicht verkäuflich. Und da durften wir dann sitzen. Und da bin ich immer an dem damaligen Stadionsprecher Christian Günther vorbeigelaufen und sah den in seiner Sprecherkabine, wie der da saß und jedes Spiel gucken konnte und auch an kalten Tagen eine Tasse Tee vor sich hatte. Und da dachte ich, das muss so geil sein, wenn du da mal sitzen darfst.
Ja,
und Christian Günther wurde später ein Kollege von mir bei Radio Bremen. In Bremen totaler Radiostar, der wirklich eine eigene Sendung hatte, eine Musiksendung und der dann Stadionsprecher wurde. Und ich habe irgendwann mal einen Moskau-Trip mit ihm gemacht, wo wir über ein 6-Tage-Rennen in Moskau, er war Sprecher und ich sollte berichten. Und wir haben in einem Hotel gewohnt und der hat mir sein Leben erzählt, der hat Partys gemacht, da waren irgendwie Rolling Stones zu Gast und so.
Du Scheiße, geil.
Und ein unfassbar bunter Typ, aber großartiger Typ mit ganz viel Herz. Und der ist dann irgendwann, ich hatte eine Dauerkarte bei Werder, ist er verstorben. Und ich weiß noch, in seinem letzten Spiel hörtest du schon, ey, die Stimme ist irgendwie nicht in Ordnung. Irgendwas ist mit dem nicht in Ordnung. Und beim nächsten Spiel hörtest du einen anderen Sprecher. Und wie gesagt, ich kannte den bei Radio Bremen als Kollegen, der hat nach mir Sendung gemacht. Als Teenager habe ich ein Autogramm von dem geholt, später hat er nach mir Sendung gemacht. Und das war so einer, der hat so Sachen vorgelebt, dass auch das wird Ansgar mögen. Der hat halt mit jeder Praktikantin, der hat halt Kaffee gemacht, der hat mit jedem, cool, war ein Star, oder hat sich mit jedem respektvoll verhalten und hat jeden gemocht. Und dann ist er gestorben und dann war, also ich habe schon irgendwann mal gedacht, Stadionsprecher wäre das ein Traumjob, aber das macht ja Christian Günther. Und dann ist er gestorben und dann hat mir Werder ein Signal gegeben, pass mal auf, also sie kannten mich, weil ich vorher schon so ein Buch geschrieben hatte und ich war da im Verein bekannt und ich war auch damals beim Radio schon als Werder-Fan bekannt und berüchtigt. Und dann haben die gesagt, pass mal auf, Christian Günther ist gestorben und wir brauchen einen neuen Stadionsprecher. Und wenn du dich bewerben würdest, würden wir dich wohl nehmen.
Ach geil.
Ich hätte von mir aus nie mich in der Trauerphase so beworben und gesagt, hier, ich möchte das jetzt machen. Aber dann habe ich gedacht, okay, dann schicke ich mal eine Bewerbung hin. Und dann haben die mich genommen. Das mache ich jetzt seit 2001.
Ja, ich wollte gerade sagen, das daraus sind 24 Jahre geworden. Ne?
Dann schon, wenn der Club sagt, wir wollen dich, du musst dich aber bewerben. Fühlt sich schon mal gut an. Schon mal ein guter Start.
Ja. Mir ist gerade eine Frage eingefallen, als
Story kann ich nicht.
Als Antke gesprochen hat. Ich habe dich, glaube ich, nie ich habe dich immer gefragt, was war dein Lieblingsclub, als du Spieler warst. Aber ich habe dich noch nie gefragt, was war eigentlich dein Lieblingsclub, als du so ein Bub warst mit 5, 6, 7.
Ich bin in Vechta geboren. Das sind immer kurz 30 Minuten bis Werder Bremen.
Ja.
Mit meiner Schwester, die in Köln ja Sport studiert hat, die auch Fußball gespielt hat, auch Bundesliga. Ich komme aus der sportbegeisterten Familie.
Ja.
Werder Bremen war der Club, das erste Bundesligaspiel, was ich gesehen habe, war in Bremen.
Ja.
Und Rudi Völler, ich habe mit meiner Schwester Ingrid, nach dem Spiel gewartet, 1,5 Stunden, bis Rudi Völler kam. Da habe ich gezittert, wirklich, für ein Autogramm.
Weißt du das?
Ja. Ich habe mir ein paar Mal,
aber wir müssen dazu sagen, fußballhistorisch, Ansgar war 12, als Werder wieder, die waren ja ein Jahr mal in der zweiten Liga Nord damals noch, und dann sind sie aufgestiegen. Und dann sind sie im ersten Jahr gleich Fünfter geworden, haben einen unfassbar tollen Fußball gespielt unter Otto Rehagel. Damals auch Erwin Kosteder als Stürmer, auch ein Idol. Und dann kam Rudi Völler in seinen besten Jahren, der war nie wieder so gut wie in Bremen. Also der hat eine tolle Karriere, aber der hat diese 5 Jahre, die er in Bremen hatte, hat er alles im Grund und Boden gespielt.
Das war ja vorsätzliche Körperverletzung gegen Rudi Völler. Also den Ball konnten sie ihm nicht abnehmen. Der hatte zu viel Speed, zu viel Tempo, der hatte einen Antritt, der hatte einen Kopfball, der hatte alles. Das war der Star damals in Bremen. Und den spielen zu sehen, das hat mich total angezündet. Und wie gesagt, war ich 2, 3, 4 Mal im Stadion. Und dann war mein Bruder einmal da und dann sagte, kurze Geschichte am Rande, es gibt so einen Sichtungslehrgang. Ne, da kam dann, ich glaube, 400 Kinder oder was. Und
Beutestag haben die.
Genau, ja, Beutestag. Und da kam so einer vom Bären und sagte, ja, ne, dich würden wir gerne wiedersehen und kannst mal zum Training kommen. Und 2 Wochen später war es dann soweit. Und ich weiß erst die Kurzform, also mit der besten Mannschaft der damals C-Jugend, die habe ich komplett auseinandergenommen. Also wirklich, die haben 1 gegen 1.
Heute will man sagen, rasiert, ne?
Ja, die haben 1 gegen 1. Dann waren deren besten Spieler, haben sie noch rübergeholt, weil sie gedacht haben, naja, okay, die komplett den ganzen Laden aussagen. Wirklich, man hat es gibt so Tage auch
später. Haben dich auseinandergenommen oder du hast die auseinandergenommen?
Also ich in diesem Probetraining, meine Eltern waren dabei. Das endete so, dass der Trainer direkt gesagt hat zu meiner Mama, also der bleibt hier.
Okay.
Oder war gesagt, nee, den nehmen wir heute mal wieder. Ja, aber der will hier wohnen, wir machen alles für den. Die haben 8 Wochen lang bei uns angerufen. Meine Mama hat gesagt, er ist 12, er ist noch zu jung. Rufen Sie in 3 Jahren wieder an. Haben die auch gemacht, hat meine Mama gesagt, jetzt hat er 3 Wochen zu spät, jetzt spielt er bei Bayer überdeckt.
Ach, Scheiße, ist gar nicht jetzt
bei Bayer. Aber ich hätte das
wollte ja nur die Frage beantworten, also Werder Bremen, war
meine die Karriere ganz anders gelaufen?
Kindheitsclub war, um die Frage zu antworten.
Ja, okay.
Werder Bremen. Und viele sind weiter nach Hamburg gefahren, wie Werder Bremen. Das.
Aber ey, den hättest du Otto Rehagel als Trainer gehabt. Hast du dich manchmal gefragt, wie du dem klar gekommen wärst?
Ja, ich habe ja Otto ein paar Mal jetzt auch treffen dürfen. Jetzt noch 3, 4 Jahre her in Dresden, Benefizspiel und strahlend blauer Himmel draußen morgens vor dem Spiel. Ich stehe da, atme frische Luft, kommt Otto Rehagel, einer meiner Helden. Geht an mir vorbei, bleibt dann stehen und sagt, Herr Brinkmann, kommen Sie mal mit, wir trinken jetzt einen Kaffee. Ich sage, ja, Herr Rehagel, nichts lieber als das. Diese 2 Stunden waren legendär.
Ja, das glaube ich.
Der hat von Freundschaft gesprochen, der hat Dinge erzählt, die könnte ich alle wiederholen, das hat sich alles bei mir eingebrannt. Über Freundschaft hat er mir eine Geschichte erzählt, zum Beispiel, sagt der Atzka, ne, da war mal hier, im 18. Jahrhundert, ne, da war mal einer verurteilt. So, da hat er gesagt, aber ich muss doch mal nach Hause, mich verabschieden von meiner Familie. Da hat der Freund gesagt, okay, ich bleibe. Dann hat er aber gesagt, hier, der König, also wenn du nicht rechtzeitig wiederkommst, bringen wir deinen Freund um. Dann ist der nächste marschiert nach Hause, ne? Und hat sich aber, wie das so ist, das Schiff ging nicht hin und her.
Ja, ja, fair.
Und sah ja schon sein Freund am Galgen und rief so von Weitem, nein!
Ne? Aber das ist die Autorität.
Ja, da war der König so ergriffen, dass er gesagt hat, so Leute, das ist Freundschaft.
Ja.
Und hatte beiden gesagt, ne, ich schenke hier euch das, ne, macht euch vom Acker. Das war Otto Rehagel. Und dann kam er wieder auf Fußball.
Ja.
Ich habe den 2 Stunden zugehört. Ich hätte was in deine Gedanken.
Ich hätte 8 Stunden zuhören können.
Genau.
Ich habe mal mit einem Jungen, ich habe mein Werder, ein ganz dickes Werder-Buch geschrieben und habe dafür ganz viele Spieler interviewt, die ich aus meiner Kindheit mochte. Und es gab eine ganz tragische Geschichte in dem Jahr, wo Werder zum ersten Mal abgestiegen ist. Da haben sie einen jungen Österreicher geholt, Gerhard Steinkogler, 19 Jahre alt. Der hat ganz viel Geld gekostet und hat sich dann sofort einen Bänderriss geholt. Und dann hat er nur 9 Spiele gemacht, glaube ich. Im letzten Spiel war Werder schon abgestiegen, hat er sein einziges Tor gemacht. Und ist dann wieder nach Österreich gegangen, zu Austria Wien, glaube ich.
Das hätte ChatGPT nicht gewusst.
Mit dem habe ich in Wien im Rathaus, da hat er gearbeitet, im Empfang irgendwo. Und dann habe ich mit dem ein Interview gemacht. Und das war viele, viele Jahrzehnte später. Der ist, inzwischen ist er richtig alt. Und der hat mir gesagt, ich hätte bleiben sollen, weil ich hätte mit Otto Rehagel als Trainer, das hätte mir richtig Spaß gemacht. Der ist dann nach Österreich gegangen, ist auch Nationalspieler geworden, hat ein Europacup-Tor gegen Barcelona mal geschossen, hat dann bei Graz noch gespielt und so, hat jetzt so eine gute Karriere in Österreich gehabt.
Aber
er hat gesagt, er bereut bis heute, dass er nicht in Bremen geblieben ist bei Otto Rehagel, weil den hätte er gerne gehabt als Trainer. Und ich glaube, es gibt viele Spieler, die sagen, also
Otto Rehagel ist wirklich jeglicher als Hinsicht legendär, also ne, auch was Arnie gerade erzählt, also sie sind alle auch menschlich, der war ja, also sportlich wie menschlich,
ja.
War der ja unfassbar.
Aber ist das denn auch...
Es war auch ein Menschenfänger.
Ja. Wir sind hier, Entschuldigung, wenn ich das sagen darf, wir sind hier in Menden, das ist die Heimat von Uli Borowka.
Oh.
Uli Borowka kommt hierher und ist hier geboren und Uli Borowka hat ja auch eine sehr bewegte Geschichte mit sehr vielen Tiefen zwischendurch und der sagt auch, Otto Rehagel, der hat mich gerettet, Otto Rehagel hat mich dauernd gerettet und
er hat
dauernd zu mir gestanden.
Andere Trainer, um das mal klar zu machen, wer jetzt dazuhört und über Profifußball nachdenkt, in der Zeit, da hieß es, pass auf, du kriegst hier eine Summe X, wenn du nicht funktionierst, kommt der Nächste und das war Otto Rehagel nicht.
Ja.
Also wenn Basler so jemand bekommen hätte, so mit Hierarchien, hätte der 3 Wochen für Bremen gespielt.
Boah, da habe ich jetzt...
Und Otto Rehagel hat halt überlegt, was ist das Beste für diesen Club, für Werder Bremen.
Ja,
mein Job ist es nicht, solche Hochtalentierten nach Hause zu schicken. Mein Job ist es, dass solche Hochtalentierten für Werder Bremen Fußball spielen.
Marco Bode hat mir mal gesagt wiederum, dass Otto Rehagel das größte Fähigkeit war, wie gesagt, du hattest nur Mario Basler in der Mannschaft, ne? Und der hat sich Sachen rausgenommen.
Ja.
Und Otto Rehagel... Da hat Marco Bode erzählt, ist der Trainer gewesen, der hat einfach ein totales Gespür gehabt, wie er die Spieler behandeln muss. Du weißt ganz genau, wenn du einen Basler hast, du kannst nicht alle Spieler gleich behandeln.
Genau.
Und du hast dann Sachen gehabt, da hat die Mannschaft schon trainiert, da ist Basler im offenen Sportwagen, da waren die schon 20 Minuten auf dem Platz vorbeigefahren, hat gewunken, hat sich langsam umgezogen. Und dann hat Otto Rehagel zu denen gesagt, pass mal auf, oder passen Sie auf, meine Herren, wenn Mario Basler seine Leistung irgendwann mal nicht mehr bringt, dann wird der für sowas voll an die Wand genagelt von mir. Aber solange der für uns so wichtig ist, darf der das? Und ich möchte Sie bitten, das zu respektieren, dass wir den nicht so behandeln können wie Sie. Der ist halt anders. Und das ist, glaube ich, das hätte er mit dir wahrscheinlich auch gemacht, machen müssen,
ja.
Ansgar. Aber ich glaube, das ist so eine Fähigkeit, die brauchst du als Trainer. Die hat Ploppo auch. Die haben große Trainer. Christian Streich hat das auch.
Ja.
Ich glaube, Horst Steffen hat das auch. Und ich glaube, das brauchst du als großer Trainer, dass du dieses Gespür hast, wie du mit Menschen umgehst. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich glaube, dass es Trainer gibt, die fantastische Fachleute sind, aber die genau das nicht haben. Die du als Spieler dann auch irgendwann nicht mehr für voll nimmst, weil du weißt, schwierig mit dem.
Wir hatten Mario Basler im Podcast. Und
ganz kurz Uli Borowka zurück. Den habe ich 2000 in Berlin getroffen. Da saß der in Rocky's Inn, diese beiden Boxer. Ne?
Ja.
Der eine ist auch verstorben. Natürlich, ich habe viele Kämpfe von denen gesehen. Damals Henry Maske, Daros Mitjaszewski, war eine ganz bestimmte Zeit und so. Wo du das gerade sagst, und den kannte ich ja auch von als Spieler und hin und her und so. Dann sitzt er da. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Sagen wir mal so, ja, es gab Alkohol in diesem Lade. Und jetzt muss ich erstmal vorwegschicken, eigentlich, bevor ich das sage. Er hat es ja geschafft.
Ja.
Also mein großer Regel,
absolut.
Das hinzubekommen und ist unterwegs. So eine Riesenleistung.
Schöne Leistung.
Und ich weiß, ich darf es erzählen, weil ich ihn unheimlich schätze und er meinen Respekt hat. Aber er saß dann wirklich da in dieser Kneipe an der Theke und ich saß so daneben, kam gerade zum Training, damals in Berlin gespielt unter Winnie Schäfer und so. Und plötzlich heulte er und es liefen so die Tränen runter. Und ich gucke so, boah, einer meiner Idole, einer der besten Jungs, einer der Spieler, die ich verehre, sitzt hier neben mir und heult. Und dann gucke ich so, da oben war so ein Fernseher, da lief DSF, Werder Bremen gegen Neapel. Und der sagte da oben so Dinge wie, das ist Uli Borowka und Diego Maradona hat heute nicht stattgefunden.
Ja, Wahnsinn, also, ja.
Da kriege ich heute noch Gänsehaut.
Ja.
Und dieser Mann sitzt daneben mir und weint. Das ist für mich der Wahnsinn. Aber trotzdem, mein Respekt, weil er hat die Kurve bekommen. Sehr gut.
Aber das sind dann aber auch so Phasen für so einen Spieler, der dann genau diesen Trainer wahrscheinlich auch in der Zeit dann auch genau so brauchte. Ne?
Uli Borowkas Karriere endete eigentlich, als Otto Rehagel wegging.
Ja.
Danach kam, weil Werder auch Chaos, da kam Arte Moss und dann kam Dixie Dörner und es ging ja im Verein runter und es gab den Menschen nicht mehr, den er im Verein hatte, der ihm dann wirklich den Rücken gestärkt hat.
Und da war er damals völlig am Boden, das mal, ne, wirklich.
Ja, ja, klar, absolut.
Zubänge.
Ja.
Der war wirklich, der war jeden Mittag da und die haben jeden Mittag sich da getroffen und sich auch da so, haben sich, haben echt gefeiert, als gäbe es keinen Morgen. Und der sitzt neben mir, das sind so Momente und da denkst du, also was das Leben auch alles so Wahnsinn passiert.
Ja.
Diego Armando Maradona, ich meine, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ist wohl der Beste, den die Welt je in Sachen Fußball gesehen hat. Und dieser Mann sitzt da, guckt zu diesem Fernseher und der Ansager sagt, ja, das ist Oli Borowka und Diego Maradona hat heute nicht stattgefunden.
Okay. Ja. Ja, Wahnsinn. Das musst du erstmal schaffen. Ich versuche schon die ganze Zeit die Frage zu stellen, ist Horst Steffen der neue Otto Rehagel?
Das Komische ist, dass Bremen ein Verein ist, der immer schon dazu tendiert, Langzeittrainer zu haben. Also das Irre ist ja, du hattest Otto Rehagel 14 Jahre und dann hast du Thomas Schaaf nochmal 14 Jahre. Also sowas gibt's ja normalerweise gar nicht. Ja. Ne? Und du hast eigentlich bei jedem Trainer, es gibt so Vereine, die beschäftigen einen Trainer. Es gibt
SC Freiburg ist das Beispiel. Ne?
Ja, auch. Ja. Aber es gibt eben auch Vereine, wo du ganz genau weißt, wenn da ein Trainer kommt, der ist da 2 Jahre und dann holt die nächsten. Und es gibt auch Trainer, bei denen das so ist. Es gibt auch Trainer, wo du ganz genau weißt, der ist schon mal bei 9 Vereinen gewesen und der wird auch in den nächsten 5 Jahren nochmal bei 4 Vereinen sein.
Apropos Trainer, muss ich kurz reinkretschen. Also vor kurzem war ich auf einen Geburtstag eingeladen beim Arndt Zeigler in Bremen. Das war ein Überraschungsgeburtstag. Muss mal loswerden.
Okay.
Du warst ja auch nicht.
Hey, gerne. Ja.
So, ich komme da an und ich guck so. Schaaf ist schon da. Dann Christian Streich.
Geil.
Dann Olli Dietrich. Überragend. Lotto King Karl. Ich weiß nicht, wer noch alles da war. Aber war ein überragender Geburtstag. Und irgendwann kommt Arndt in diese Kneipe. Wie heißt die bitte?
Eisen.
Die
Fußballkneipe.
Fußballkneipe und ich, Arni kommt rein und Arndt kommt rein und guckt so und sagt, was eine Überraschungsbar. Weil wenn es 30 in den Zug setzt aus Freiburg, das ist ja mal nicht gerade vor der Haustür.
Absolut. Ja.
Und dahin brettert. Also das sagt doch viel über dich aus übrigens.
Das war der Satz, den ich mir jetzt gerade verkniffen habe. Das sagt sehr, sehr viel über dich aus.
Überragender Abend.
Was viel auch über dich aussagt, ist, du hast Fußball mit viel mehr Humor gesehen als viele. Also um das zu sagen, Ansgar kennt das vielleicht, wenn wir einen Gast haben, frage ich immer in meinem Freundeskreis. Also ich habe einen sehr, sehr fußballaffinen Freundeskreis und dann frage ich immer, was sind eure Gedanken, wenn ihr, okay. Ich habe das bei Mario gefragt, ich habe das bei Peter Hyballa gefragt und ich habe das jetzt auch bei Arndt Zeigler gefragt. Und da waren welche dabei, die gesagt haben, wer ist Arndt Zeigler? Nein, Quatsch, was war's? Mhm. Die gesagt haben so, ich gucke den so gerne, weil genau das, was du gesagt hast, also nicht wortwörtlich, ich übernehme das jetzt von dir, aber so ähnlich war das dann auch genannt. So selbst seine Sendung könnte auch ohne Bundesliga funktionieren. So der hat alle im Blick, der hat alle Ligen im Blick und macht das mit einer Selbstverständlichkeit und mit einem Humor, der dann auch wirklich den Zahn der Zeit trifft, weil du halt wirklich nicht drüber bist. Mhm. Also das hat ein Kumpel von mir gesagt. Ich finde den so witzig, weil er nicht drüber ist, weil er genau weiß, bis wohin er seine Witze treiben kann.
Mir ist gerade noch ein Detail eingefallen, meine Frage. Was in meiner Sendung noch was dazu passt, aber was in meiner Sendung jetzt noch dazugekommen ist, ist, wie gesagt, die Sendung gibt es seit 18 Jahren.
Ja.
Und wir leben gerade in einer Zeit, in der unsere ganzen Helden aus den 70ern wegsterben. Na, das ist eine Generation, die geht uns jetzt gerade verloren. Die sind jetzt alle zwischen 70 und 80 oder schon über 80. Und ich habe da eine große Ehrfurcht vor diesen ganzen Leuten. Ich war eingeladen. Bin ich bis heute auch dankbar zum 125. Jubiläum von Borussia Mönchengladbach. Und da sitzt er an so einem Tisch und an dem Tisch sitzt Rainer Bonhoff, Günther Netzer, Jupp Heynckes und Bertie Vogts.
Gänsehaut.
Diese ganze Generation, ja. In der sind wir, Ansgar und ich, aufgewachsen. Und die werden wir nicht mehr ewig haben. Also das ist, leider haben wir mittlerweile alle 2 Sendungen haben wir irgendeinen Trauerfall zu, jetzt haben wir gerade Max Lorenz gestorben, war in Leben auch eine Ikone, auch ein ganz toller Mensch. Frank Mille ist gestorben. Wir haben immer mehr Sachen, wo wir auf irgendein Leben zurückblicken. Und das ist in meine Sendung dazugekommen als so melancholische, ernste Note, die ich früher nicht hatte. Wie gesagt, früher war es eine Klamauk-Sendung gefühlt. Und ich glaube, wenn du mich das so fragst mit nicht drüber sein, das ist ein sehr schönes Kompliment. Grüß bitte deinen Freund.
Sehr gerne. Ja.
Ich glaube, das Geheimnis ist, und das sieht Ansgar wahrscheinlich genauso, man darf den Fußball nicht zu ernst nehmen, aber auch nicht zu leicht.
Ja.
Also Fußball ist keine Sache, über die man sich lustig machen sollte, weil dafür ist er für uns zu wichtig. Aber Fußball ist eben auch keine Sache, die man komplett bierernst nehmen muss und die keinen Spaß machen darf. Und ich glaube, dazwischen bewege ich mich und das ist, glaube ich, das, was ich in meiner Sendung auch machen will. Oder nachher auf der Bühne.
Okay,
also Altfußball hat ja, was Arndt gerade andeutet, da steigen wir heute nicht tief ein.
Schönes Gespräch. Genau,
es gibt aber mehr.
Vielen Dank, das hören wir doch gerne.
Ja.
Liegt an Ansgar?
Nein, liegt an der. Liegt wirklich an der hat die Hauptsache. Aber das ist wirklich so, und dann nochmal, Fußball hat ja auch so einen großen sozialen Kit. Ne? Ja. Nicht nur im Breitensport, sondern auch im Profifußball. Da kommen wir irgendwie alle miteinander klar. Aber da könnte man tief einsteigen, das schaffen wir heute nicht. Fußball hat einen unfassbaren Wertekompass, der für unsere Gesellschaft auch sehr wertvoll
ist. Eben ein Satz von mir dazu. Ich meine, ein Freund von mir ist jetzt gerade in Uganda und ist mit einer Hilfsorganisation da. Und das ist dann auch so beeindruckend zu sehen. Du brauchst, ist egal, wo du auf der Welt bist, du brauchst einen Ball.
Ja.
Und wenn du Kinder und einen Ball hast, da kriege ich eine Gänsehaut sogar dabei, wenn ich das selber sage, und du hast sofort Freunde, du hast sofort eine Verbindung. Du kannst
irgendwo, ne, in der Welt in eine Kneipe gehen und wenn da Fußball läuft und da ist irgendein Fußballfan, da musst du nicht mal die Sprache sprechen, trotzdem versteht ihr euch.
Ja.
Aber was ich sagen wollte, ist, wir nehmen hier heute an einem Dienstag auf. Gestern war eine Veranstaltung in der Nähe von Bremen, dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, mit Thomas Schaaf.
Ja.
Über den es jetzt eine Biografie gibt, die ganz toll ist, und da waren 800 Leute. Und Thomas Schaaf hat halt ganz viel erzählt über sein Leben so, also auch über private Dinge, aber unter anderem wurde dann über das Double 2004 geredet.
Ja.
Und das ist 21 Jahre alt, und analog zu dem, was Ansgar gerade gesagt hat, Thomas Schaaf hat irgendwann gesagt, ja, aber wir alle haben Bilder im Kopf. Wir alle haben 21 Jahre alte Bilder im Kopf, die nie weggehen. Ja. Und deswegen bedeutet das jedem was, über diese Zeit zu reden. Und das ist die große Kraft des Fußballs.
Bin ich total d'accord. Fußball hat einfach einen Stellenwert in Deutschland, in Europa, in der Welt. Also da können wir das, da müssen wir mal, da müssen
wir dann ist bei uns zweiten Teil.
Ja, wie wichtig das ist, das ist manchem gar nicht klar.
Ein einziges Thema noch, dann müssen wir auch aufhören. Du musst
das Soundcheck,
genau, auf die Bühne. Es gibt dieses legendäre Kloppo-Interview mit dir. Und ich bin wahrscheinlich der Erste, der danach fragt. Lüg mich an, du darfst ruhig sagen, dass ich der Erste bin. Aber wie ist das entstanden? Also war das, jetzt kommt die entscheidende Frage dazu. War das abgesprochen? Nee, das ist so entstanden, oder?
Das hat mich noch nie jemand gefragt. Ich erzähl's dir jetzt mal.
Danke.
Es ist so gewesen. Wir haben, es war die Saison, wo ihr euch vielleicht erinnert, Felix Magath war Trainer bei Schalke und hatte, glaube ich, nach 5 Spieltagen noch keinen Punkt. Und Dortmund ging durch die Decke mit Kloppo. Und es war natürlich für Leute im Raum des WDR ein sensibles Thema, dass wir dauernd über Schalkes nächste Niederlage reden mussten und über Dortmunds nächsten Triumph. Und dann haben viele Schalke-Fans gesagt, ey, sag mal, diese Dortmund-Lobhudelei und ihr macht uns immer so fertig. Wo ich dann gesagt habe, naja, aber ihr seid nun gerade Letzter und Dortmund ist gerade. Und dann haben wir einen Interviewtermin mit Klopp gekriegt, der mich aus dem Radio kannte, aus dem SWR, wo er meine Beiträge im Radio gehört hat und mochte, als er bei Mainz war. Und dann haben wir den Termin mit ihm bekommen und dann sind wir da hingefahren, mein Redakteur Christian und ich, und im Auto, und das war ein Spiel in Hannover gegen Dortmund, im Auto haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt mit dem? Ganz normales Interview wäre ja doof. Und dann haben wir uns gesagt, okay, lass uns doch jetzt, wenn so viele Leute sagen, ihr seid zu unkritisch mit Dortmund, lass uns doch ein ganz negatives Interview über Borussia Dortmund machen, egal wie. Das geht aber nur, wenn die heute auch gewinnen, dass wir die dann trotzdem voll niedermachen.
Ja, okay.
Dann haben die wirklich am Anfang, es war wirklich Hannover, durch Pfosten getroffen, und sie haben gedacht, scheiße, hoffentlich fällt Dortmund jetzt hier nicht
auseinander, ja.
Und dann haben wir auf 4-1, glaube ich, gewonnen oder 4-0, weiß ich jetzt nicht. Und dann wussten wir, okay, das wird jetzt gut. Und dann kam Jürgen Klopp um die Ecke nach der Pressekonferenz und wusste, er hat den Termin mit uns. Und dann wollte ich ihm gerade erklären, Jürgen, wir würden gerne. Und dann stoppte er mich und sagte, nichts absprechen, wir machen das einfach.
Und das Klopp.
Und dann habe ich angefangen, ihm die erste kritische Frage zu stellen. Dann hat er kapiert, was hier gerade passiert. Und dann sah ich sofort, er blieb ernst. Und das Gespräch entwickelte dann so eine Eigendynamik. Und ohne dass es abgesprochen war, und deswegen war es auch so gut, hat er total diese Rolle gespielt, dass er völlig zerknirscht ist. Weil irgendwie, die haben zwar 4-0 gewonnen und sind jetzt Tabellenführer, aber es ist trotzdem alles scheiße. Und er ist
ganz. Und Roman Weidenfeller gibt ein ganz schreckliches Bild ab und ein geiles.
Es war ein legendäres Toyo.
Ja.
Also ne, mit Klopp können wir einen Arm füllen, aber ich hab schon oft den Klopp vor Lachen geweint, aber da auch. Weil er wirklich, ich meine, er war mein Zimmerkollege und ich kenne seine Mimiken. Und der hat wirklich, das muss man sich auch mal anschauen. Das ist ein Best-of, kannst du in jedem Jahr im Rückblick bringen. Das Ding wird gar nicht alt, weil das Ding ist wirklich legendär.
Arndt, es war wirklich ein sehr, sehr schönes Interview, Podcast. Ich könnte hier Stunden noch mit euch sitzen. Wir bedanken uns, Ansgar.
Ich mich auch.
Lieber Arndt, danke, mein Freund, für deine Zeit.
Ja, genau.
Vielen Dank. Ein sehr schönes Gespräch.